Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Die perfekte Reise ist für mich, nach einem harten Tag auf dem Motorrad durch eine traumhafte Landschaft tolle Leute kennenlernen und mit denen ein gutes Essen, landestypisch, genießen. Und er wurde dann am Abend von einem Ambulanzflieger ausgeflogen. Ich stand mit zwei Motorrädern Mutterseelen alleine in der Wüste. Da fällt es schwer, gute Laune zu behalten. Und in dem Moment ist es dann bei mir so, dass ich eine Gänsehaut bekomme oder die Tränen schießen mir aus den Augen und dann, ja, die Reise hat begonnen. Das ist so ein hochemotionaler Moment, der auch mitverantwortlich dafür ist, dass ich süchtig bin nach dem Ganzen.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Weltwach-Folge mit dem Motorradreisenden Erik Peters. Diese Episode wird präsentiert von der Ergo Reiseversicherung. Klar, hier bei Weltwach widmen wir uns ja besonders gern den Geschenken, die das Reisen für uns bereithält, also all den besonderen Erfahrungen und Erkenntnissen. Aber klar ist ebenfalls, auch auf Reisen ist man nicht vor Problemen, Krankheiten oder Unfällen gefeit. Neben kleineren Blessuren und Erkrankungen hier und da denke ich zum Beispiel an unsere Besteigung des Vulkans Mount Mayong auf den Philippinen vor einigen Jahren zurück, bei der wir in ernsthafte Schwierigkeiten geraten sind und von einer Sturzflut fast vom Vulkan gespült worden wären. Ja, und wir hatten schlussendlich Glück, aber wäre die Sache weniger glimpflich ausgegangen, dann hätte ich definitiv vor Ort zum Arzt gemusst, schlimmstenfalls sogar via Helikopter gerettet und schließlich nach Hause zur Behandlung transportiert werden müssen. Genau für solche und natürlich auch für weniger brenzliche Fälle gibt es die Auslandskrankenversicherung der Ergo Reiseversicherung. Wenn ihr länger unterwegs seid, wie zum Beispiel Erik Peters gleich im Gespräch, dann gibt es dort zum Beispiel eine weltweite Versicherung für Langzeit-Auslandsaufenthalte von bis zu 24 Monaten. Mehr Infos rund ums Thema Reiseschutz findet ihr unter www.ergo-reiseversicherung.de. Hier könnt ihr eure nächste Reise dann auch direkt online absichern. Und schon mal als kleiner Ausblick, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr euch für längere Auslandsaufenthalte bestmöglich absichert, dann bleibt nach dem Gespräch mit Erik unbedingt dran, denn dann unterhalte ich mich noch mit Frank Wegener von der Ergo Reiseversicherung. Er erläutert, welche Gedanken man sich machen sollte, wenn man sich für eine längere Auslandsreise absichern möchte und was genau zu tun ist, wenn man unterwegs dann tatsächlich krank wird oder sich verletzt. Und noch ein letzter Hinweis, und zwar für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs. Wir haben eine neue Plus-Folge draußen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Zu Gast ist darin Henrik Hoffmann. Er hat die letzten zwei Winter in Norwegen verbracht, direkt an der Grenze zu Russland. Ja, und diese Nähe zu Russland, die weckte in Henrik den Wunsch, aufzubrechen und das Nachbarland und seine Bewohnerinnen und Bewohner kennenzulernen und nicht zuletzt auch Einblicke in ihre Perspektive auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erhalten. Da ihm der Kontakt zu den dort lebenden Menschen besonders wichtig war, hat er das Land überwiegend per Anhalter und Couchsurfend bereist, also wirklich eine spannende Reise. Und zudem erzählt Henrik auch noch, wie es eigentlich ist, im Winter in Norwegen zu arbeiten, zum Beispiel als Hundeschlittenführer und Königskrabbenguide. Auch das sehr hörenswert. Und wenn ihr uns mit einer Mitgliedschaft unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Infos auf weltwach.de unter Supporters Club. So, sorry für die etwas längere Vorrede dieses Mal. Jetzt geht es aber wirklich los mit Erik Peters. Erik hat schon vor Jahren die Entscheidung getroffen, sein Arbeitsleben in Deutschland zurückzulassen und mit dem Motorrad die Welt zu erkunden. Er war schon in Alaska, in Schottland, Irland, dem Oman, im Himalaya, auf Kuba und so weiter und so fort. Und ja, dabei hat er natürlich unterwegs so einige Tücken und Rückschläge gemeistert. Er hat aber auch Momente großer Freiheit erlebt, ein ganz neues Lebensgefühl entwickelt für sich. Und von alledem und noch mehr wird er uns jetzt gleich erzählen. Wir haben das Gespräch parallel auch als Livestream via Instagram ausgestrahlt, sodass wir hier und da auch Fragen unserer Live-Zuschauerinnen und Zuschauer berücksichtigen. Wundert euch da also bitte nicht, wenn wir dementsprechend irgendwelche Fragen ansprechen. Das sind dann die Fragen, die via Instagram eingegangen sind. Dann würde ich sagen, wir sind bereit und es kann jetzt endlich losgehen. Bitteschön.
Hallo Erik, hi.
Ja, hi.
Ach, schön. Nichts kann uns aufhalten. Mensch, wer ist denn der Typ da im Hintergrund? Also für die Leute, die uns dann später in der Podcast-Ausgabe hören und nicht sehen. Du hast zum einen sehr, sehr schönes Bild im Hintergrund, Palmenstrand und Co. und ein Skelett mit Hut, soweit ich das erkenne.
Das hier ist mein Schnittzimmer. Also hier schneide ich Videos und den Raum habe ich gewählt, weil ich hier quasi die beste Akustik habe. Und ich habe im Hintergrund so eine Oldschool 70er Jahre Fototapete und der Kamerad, der hier steht, das ist ein Mitbringsel von einer Reise aus Mexiko. Da war ich mal vor vielen Jahren am Dia de los Muertos und da gibt's überall dann Totenkopf-Souvenirs und sonst was. Es wird überall damit geschmückt. Und den habe ich von der Reise mitgebracht.
Schön, schön. Sieht nach einem sympathischen Zeitgenossen aus. Ich hatte hier gerade schon mal gefragt, während du noch mit der Technik gerungen hast, wer dich schon so kennt, vielleicht auch schon mal irgendwas von dir gelesen hat. Es scheint einige Fans zu geben, die mit dabei sind.
Sven hat geschrieben, er hat
alle Filme, alle Bücher durch. Jürgen hat dich live gesehen letztes Jahr in Minden.
Yeah.
Tiki Vicky schreibt, live gesehen und auch alle Filme, geiler Typ, also
Dankeschön, ich werde da ganz rot, liegt aber am Licht.
Ich habe ehrlich gesagt dich noch nicht live gesehen, wir haben uns immer so knapp verpasst, als ich noch in Deutschland war.
Ja.
Umso froher bin ich, dass wir uns jetzt hier unterhalten können über einige deiner Reisen. Und ich würde mal einsteigen mit einem, mit deinen Worten. Du findest ja doch auch oft sehr schöne Worte und die habe ich mir stibitzt von deiner Website in diesem Fall, da schreibst du das Folgende. Kennst du das Gefühl, im Hamsterrad zu sitzen? Diese drückende Unzufriedenheit und Leere, die einen gerne dann überkommt, wenn man sonntagabends auf der Couch sitzt und an die bevorstehende Arbeitswoche denkt. Wenn man das Gefühl hat, das Wertvollste im Leben, seine Zeit, zu verschwenden. Ich kenne es nur zu gut, doch irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Das hast du, wie gesagt, auf deiner Website geschrieben.
Ja.
Würdest du uns zum Einstieg mal erzählen, in welcher Situation hast du dich damals befunden, als du offenbar die Schnauze voll hattest?
Also das war die Schnauze voll von vielem hatte ich schon oft, ne? Es ging primär ums Studium, um den Job, den ich danach dann begonnen habe, etc. Und bei mir hat schon immer das Fernweh massiv an mir genagt. Und so war es dann halt jedes Mal ein Kampf, den nach dem Studium meinem damaligen Chef Urlaub abzuringen. Das war jedes Mal ein Kampf, alleine wegen 2 Wochen, wegen einem Urlaubsantrag von 2 Wochen zu betteln. Und das fand ich irgendwann
damals nicht so angetan.
Nee, das war ganz schlimm und ich sah da drin halt dann auch irgendwann keine Perspektive mehr. So, dass ich dann irgendwann, ich kam gerade auch von der Reise zurück, hatte den Job angenommen und es ging eigentlich relativ fix. Da stellte mich mein Chef vor die Frage, reisen oder arbeiten, da müssen sie sich schon entscheiden. Und da habe ich nur kurz überlegt und habe gesagt, reisen. Und das war mein letzter Tag in Festanstellung. Das ist mittlerweile 15 Jahre oder so her. Und seitdem lebe ich vom Reisen. Das war anfangs wirklich alles andere als leicht. Aber es hat sich gelohnt. Ich würde sagen, wenn es um das Berufliche geht, bezeichne ich mich als einen der glücklichsten Menschen der Welt.
Das ist schön zu hören. Und diese Antwort, ich wähle das Reisen, die hast du also dann direkt spontan in diesem Moment gegeben, ja?
Ich habe das
also in dem
Moment gegeben.
Hast du nicht nochmal eine Woche gegeben. Bedenkzeit?
Nee, ich hab direkt gesagt, nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich hatte schon eine andere Reise im Kopf und habe dann gesagt, nee, das hier, das macht alles keinen Sinn. Ich will es jetzt mal probieren, ein anderes Leben zu leben. Ich habe da natürlich schon öfter dran gedacht, dass es auch noch was anderes gibt, als mit Anzug und Krawatte im Büro zu sitzen. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden und das war, wie gesagt, die beste Entscheidung meines Lebens.
Das erzählt sich jetzt natürlich so leicht dahin, nicht wahr? Ist ja auch eine witzige Story. Ja, habe ich dem Chef gesagt, komm, mach deinen Scheiß alleine. Aber es ist natürlich eine große Entscheidung, ne? Auch sehr impulsiv angesichts der Tragweite. Triffst du deine Lebensentscheidung oft auf so eine impulsive, so eine spontane Art und Weise oder war das eine Ausnahmesituation?
Das tue ich gelegentlich schon, aber ich bin schon ein rational denkender Mensch. Mir war damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, schon klar, was das für eine Tragweite hat. Aber ich wollte es halt einfach nun mal. Ich wollte raus in die Welt, Länder entdecken etc. sind mittlerweile einige geworden. Aber mir war auch klar, dass das nicht einfach wird. So, dass ich halt in den ersten, ja, ich kann es fast sagen, Jahren wirklich übelst rumgekrebst habe. Ich habe all meine Ersparnisse aufgebraucht. Dann kamen die ersten Shows dazu. Es kam wieder ein bisschen Geld rein, aber mitunter waren Reisen dabei. Da kam ich zurück nach Hause und habe echt überlegt, was ich jetzt essen kann an dem Tag, weil ich wirklich alles zur Seite räumen oder sparen musste. Das waren harte Zeiten, aber ich denke trotzdem sehr gerne daran zurück.
Das alles fürs Reisen, du hast ja vorhin schon angesprochen, das Reisen, das nagt schon lange an dir, eigentlich fast schon immer. Weißt du, wo das herkommt, dieses nagende Gefühl, dieses Ziehen in dir, hinaus in die Ferne zu gehen?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe es mal versucht zu analysieren. Vielleicht, weil ich als Kind nicht allzu oft mit meinen Eltern in Urlaub gewesen bin. Mag sein, dass das ein Auslöser war. Aber dann bin ich halt irgendwann auch recht früh unterwegs gewesen. Habe halt erstmal mit dem Fahrrad Nachbarländer erkundet und so. Und habe dann sehr schnell meine Leidenschaft für das Ganze entdeckt, unterwegs zu sein. Jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Morgens nicht wissen, wo man abends übernachtet etc. Das war für mich das Größte von der Welt. Und je mehr ich davon erlebt habe, desto mehr Bock hatte ich halt auch da drauf.
Okay, und dieses jeden Tag neue Entscheidungen treffen, das ist ja, zumindest wenn wir jetzt mal so im Klischee des Büroalltags denken, das genaue Gegenteil davon. Würdest du sagen, dass du aufblühst unter Unsicherheit oder unter Unwägbarkeiten oder einfach in Situationen, in denen du nicht planen kannst und damit auch nicht musst?
Also ich liebe das Abenteuer, ganz einfach. Situationen, die für viele Menschen wahrscheinlich ein absolutes No-Go wären oder die Vorstellung alleine daran würden bei vielen vielleicht Beklemmungen auslösen. Hatten wir jetzt, keine Ahnung, auf einer Reise schon mal, dass plötzlich auf 5000 Meter irgendwo im Nichts in Pakistan der Ölfilter kaputt ist. Da muss man dann halt improvisieren. Das Wichtigste ist dann nie die gute Laune zu verlieren. Also ich gehe echt immer gut gelaunt durchs Leben und man muss halt improvisieren. Es ist nicht immer leicht. Und genau das ist es aber, was das Abenteuer und vor allem auch das Reisen ausmacht. Weil sonst könnte ich ja halt auch ganz normal einen Pauschalurlaub buchen und jedes Jahr zum selben Ziel fahren, nach Malle an den Ballermann oder sonst wohin. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich Leute verurteile, die das tun. Ich möchte nur auf eine andere Art und Weise reisen.
Ja, das Beispiel Ölfilter Pakistan ist ja ein gutes. Ich glaube, ihr habt euch da sehr hoch und auch sehr abgelegen befunden, als das passiert ist. Und ich spreche ja mit vielen Menschen, die gerne aufbrechen, auch ein bisschen extremer reisen. Viele von denen, glaube ich, würden jetzt nicht von sich behaupten, dass sie in so einer Situation gute Laune behalten, sondern die kotzen dann in angemessener Art und Weise ab und erzählen dann im Nachhinein gern davon, wenn es vorbei und geschafft ist. Du bist dann wirklich gut gelaunt und also dich
natürlich nicht
Wasser,
immer.
Dass man also, nicht schwimmen kann.
Natürlich nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo man völlig fertig ist. Das war erst vor wenigen Monaten in Namibia. Da war ich gerade auf einer Motorradreise von Köln nach Kapstadt. 6 Monate war ich mit meinem Kumpel Alain unterwegs. Und 3 Tage, bevor wir unser Ziel erreicht haben, hat er sich das Bein gebrochen. Und ich bin vom Motorrad abgestiegen, bin direkt zu ihm gerannt und habe direkt gesehen, als ich einfach nur das Bein gesehen habe, da geht nichts mehr, das ist gebrochen. Und er wurde dann am Abend von einem Ambulanzflieger ausgeflogen. Ich stand mit 2 Motorrädern Mutterseelen alleine in der Wüste. Da fällt's schwer, gute Laune zu behalten. Und ich kann dir sagen, ich habe in der Situation auch die ein oder andere Träne vergossen, weil ich ganz einfach, die Ungewissheit hat mich fertig gemacht, die Trauer, dass wir es nicht geschafft haben etc. Aber ich kann es auch abkürzen oder vorwegnehmen. Wir haben die Reise 4 Tage später weiter fortgesetzt. Mein Kumpel ist mit gebrochenem Bein weitergefahren. Und wir haben dann unser Ziel Kapstadt doch noch erreicht.
Ist also hart im Nehmen, ähnlich wie du auch, ja?
Ja, wir passen halt perfekt zusammen. Also das ist ein Match, besser geht's nicht.
Ja, krass. Mein Gott, ich bin ganz irritiert hier, wenn Kommentare kommen wie gerade von Eckert. Er schreibt: Hallo Erik, freue mich schon auf deine Vorträge am Samstag und Sonntag. Ich habe gerade überlegt, ich halte doch gar keine Vorträge. Erik mit K gibt's nicht so oft.
Also wir genau. Das war lustig in der Vorbereitung, als wir telefoniert haben. Erik und Erik, beide noch mit K. Sehr schön.
Ja. Du hast gerade von Alain gesprochen. Das ist ja, würde ich behaupten, einer deiner besten Freunde, zumindest mal dein bester Reisefreund. Erzähl uns mal von ihm. Wie hast du ihn kennengelernt?
Das ist eine lustige Geschichte, den habe ich vor vielen Jahren, als ich nach Köln gezogen bin, also da lebe ich momentan oder immer noch, und ich bin hierher gekommen des Studiums wegen und habe dann, um das Ganze zu finanzieren, habe ich auf der Jobbörse der Uni Köln, habe ich verschiedene Gelegenheitsjobs angenommen. Ich habe zum Beispiel bei Nur die Liebe zählt, gab es damals eine Sendung, bin ich den Caravan gefahren.
Ach was.
Ich habe verschiedene
das ist ja mal ein
Jobs
cooler Job,
gemacht.
Ja, sehr gut.
Und da gab es halt auch einige echte Scheißjobs. Ja. Und dabei habe ich den Alain kennengelernt. Der war nämlich damals mein Arbeitgeber. Er hat eine kleine Baufirma damals gehabt und es ging um einen Job, wo es darum ging, ich weiß nicht mehr wie viel, 100 Rigipsplatten, also mega schwer die Dinger, in den 5. oder 6. Stock einer Altbauwohnung zu schleppen. Und die Freundschaft begann damals mit dem Satz, der Scheiß muss da hoch. Und aber wir haben dann halt schnell festgestellt, weil er halt auch Motorrad fuhr, weil wir beide das Reisen geliebt haben. Ich kam gerade von einer Tour zurück, da war ich Gold suchen in Alaska, habe mir mit dem, was ich gefunden habe und veräußert habe, habe ich mir ein Kanu gekauft, bin den Yukon runtergepaddelt. Er hat eine Firma in Los Angeles aufgemacht, wo er mit anderen Studenten Autos gereinigt hatte. Also es war immer was los. Und wenn wir auf der Baustelle waren und haben irgendwelche Bäder gefliest oder so, da haben wir nur übers Reisen gesprochen. Und irgendwann war natürlich die Idee geboren, wir müssen mal zusammen los.
Mein Gott, das sprudelt ja hier nur so. Das muss ich nur mal kurz nachfragen. Du warst Gold suchen in Alaska und hast sogar auch noch ausreichend viel gefunden, um immerhin ein Kanu davon zu kaufen.
Es war nicht viel, aber ich konnte mir seinerzeit tatsächlich ein Kanu kaufen und bin dann den Yukon runtergefahren.
Wahnsinn, sehr cool.
Oder gepaddelt.
Okay. Alors, so hat's also angefangen. Welche war dann eure erste gemeinsame große Reise?
Die erste Reise ist auch zugleich die mein Leben wahrscheinlich am meisten beeinflusst hat. Cologne, Shanghai hieß das damals. Wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wir waren sonst immer nur innerhalb Europas unterwegs, hatten schon ein paar Reisen gemacht, klar. Aber wir haben uns dann vorgenommen, nach China zu fahren, ohne uns wirklich gut vorzubereiten, weil das sind wir beide nicht. Also wir würden jetzt auch noch von heute auf morgen ein Fernreiseziel antreten, quasi ohne wirklich groß zu planen, weil wir das unterwegs irgendwie lösen können, falls es Probleme gibt. Und so sind wir damals aufgebrochen. Es hat viele, viele Begebenheiten gegeben, die halt dann der mangelnden Vorbereitung geschuldet waren. Und es war halt einfach total verrückt. Und auch so die Einreise nach China hat sich dann natürlich ganz anders gestaltet, als wir Deppen uns das vorgestellt haben. Ne? Es ist halt unterwegs manchmal an manchen Grenzen doch wesentlich schwieriger und bürokratischer, als man denkt.
Ja, da können wir gerne auch gleich ein bisschen drüber sprechen, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist und du es auch schon ein, zwei Mal erzählt hast sicherlich. Aber du warst ja seither mit Alain ganz oft unterwegs. Was macht ihn denn zu so einem guten Reisepartner, Reisefreund für dich?
Zum einen, und das ist das Wichtigste, wir können uns sehr gut streiten und halt auch wieder vertragen. Wir sind beide überhaupt nicht nachtragend. Und da kann halt auch mal ein derbes Schimpfwort fallen. Das kommt auch vor. Aber wir wären dann nicht abends so, dass wir da sitzen, schmollend in der Ecke. Oh, du Arsch. Das ist dann vorbei. Wir wissen, wann es auch gut ist. Und wir haben beide denselben Humor. Wir beide lachen furchtbar viel. Als wir jetzt auf der letzten Tour waren, wir sind dann über ein Kommunikationssystem miteinander verbunden und ich würde mal sagen, Wir haben, wenn wir 8 Stunden gefahren sind, mindestens 7 Stunden davon herzhaft gelacht.
Oh Gott, einfach jeder für sich in den Helm hineingelacht und doch gemeinsam.
Ja, und was noch hinzukommt, das ist auch ganz wichtig, ich filme und fotografiere halt sehr gerne, ne? Und das heißt auch, wenn ich habe keine Kamerateams etc. dabei, ich mache das alles selber, auch für die Serie, die ich über die Himalaya-Reise gedreht habe. Das heißt, da geht schon eine Menge Zeit für drauf. Und wenn du dann mit jemandem unterwegs bist, der schnell genervt ist, wenn man sagt, ich muss noch mal anhalten und eine Aufnahme machen, er sagt, boah, du Penner, musst du jetzt schon wieder die doofe Blume da filmen oder so, dann passt das nicht. Er sitzt dann einfach da, der weiß dann, dass ich meine Zeit brauche, dann fahren wir ein paar Mal hin und zurück, fahren an der Kamera vorbei, bis die Aufnahme passt, dann sage ich, okay, jetzt haben wir die Filmsequenz, jetzt machen wir auch noch Fotos und mir macht das sowieso Spaß ohne Ende und er... Ich weiß nicht, ob es ihm Spaß macht. Auf jeden Fall, er lässt sich mit Würde drauf ein.
Ja. Ja. Ja, Köln, Shanghai, das ist natürlich ordentlich was. Ich glaube, es ging für euch durch Österreich, Ungarn, die Ukraine, Kasachstan, die Mongolei. Also
genau, durch die Ukraine. Wir haben damals noch traurige Erinnerung. In dem Azov-Stahlwerk haben wir übernachtet, was ja unlängst oder im letzten Jahr so bombardiert wurde.
Ja.
Ja, wir sind durch die Ukraine, dann durch Russland in die Mongolei nach Kasachstan und durch Kasachstan in die Mongolei und wollten von der Mongolei dann nach China einreisen, haben aber dann an der Grenze festgestellt, dass das nicht so einfach ist, obwohl wir ein Visum hatten. Das ging selbst vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, 16 oder so, ging das nicht einfach so. Und hinzu kam noch, wir hatten einen Sturz, ein Teil am Rahmen von Alains Motorrad war gebrochen und da mussten wir uns irgendwas überlegen und da haben wir dann, ohne die gute Laune zu verlieren, sind wir dann auf den Fahrzeugmarkt in Ulaanbaatar mit letzter Kraft, haben die Karren da verkauft und sind dann mit der transsibirischen Eisenbahn weitergereist.
Okay, das heißt, ihr brecht euch dann noch keinen ab oder stürzt in tiefe Verzweiflung, wenn ihr dann mal den Reisemodus anpasst unterwegs.
Wir wollten noch mit Motorrad von A nach B. Nee, das gehört ja dazu. Du musst dich ja anpassen. Ja. Du musst improvisieren und irgendwie ist das halt auch das Salz in der Suppe. Ich finde es geil, wenn es mal nicht so läuft, wie man möchte. Natürlich kann das auch richtig scheiße sein, wie beispielsweise jetzt auf der letzten Reise, wo wir partout dann nicht in den Sudan reinkamen, nach Äthiopien und wir mussten dann ohne Ende Kohle auf den Tisch legen, um die Motorräder, um dann überhaupt weiterreisen zu können. Also es war die teuerste Reise, die ich je gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz überwiegen halt die guten Erinnerungen. Im Nachhinein sowieso.
Es kommt halt immer auf die Art der Herausforderung an, nicht wahr? Also wenn es holprig wird und hart wird und haarig wird, weil, ich weiß nicht, die Strecke anspruchsvoll ist oder voller Schlamm oder Staubstürme oder das Essen mal nicht schmeckt, das ist ja alles eine Sache, aber wenn es dann um Bürokratie geht, tagelang an der Grenze irgendwo festzuhängen, einfach Geld hinzublättern, dann macht es natürlich deutlich weniger Spaß.
Nee, da könnte man wahnsinnig werden. Das ist aber auch noch okay. Schlimm wird's, und das hatten wir dann zum Ende der letzten Reise, ich sagte es ja bereits, wenn es um gesundheitliche Probleme geht.
Ja, klar.
Also ich hatte jetzt auf der letzten Reise auch Malaria-Verdacht, war dann in einem Krankenhaus in Ruanda. Es war, zum Glück war es dann kein Malaria, aber da macht man sich halt schon so seine Gedanken und dann fällt's halt doch ein bisschen schwerer, die gute Laune zu bewahren.
Und wie war die Sachlage, was du vorhin erwähnt hast, an der Grenze zu China bei eurer Köln-Shanghai-Reise? Was war da das Problem? Ihr hattet ja ein Visum.
Wir springen hier ganz gut.
Ja, die Leute müssen sich schon ein bisschen konzentrieren hier. Das kann man nicht so nebenbei hören.
Wir sind mittlerweile auch vor ein paar Jahren mit dem Motorrad nach China eingereist. Damit das möglich ist, muss man allerdings einen staatlich zugelassenen Guide, das ist eigentlich nichts anderes als ein Aufpasser, engagieren. Und man muss quasi ein chinesisches Nummernschild beantragen, eine chinesische Fahrprüfung, den ganzen Mist drumrum, damit man dort überhaupt fahren darf. Man darf auch nur ein bestimmtes Alter haben. Ich glaube, über 63, 65 darf man mit dem Fahrzeug gar nicht mehr rein nach China. Also manche Zuhörer müssen sich jetzt vielleicht beeilen. Aber es ist halt verdammt kompliziert. Deswegen sind wir dann unverrichteter Dinge an der Grenze, haben wir wieder kehrt gemacht, sind zurückgefahren, ja, und haben dann halt die Kisten verkauft. Und dann war ohne Fahrzeug, war die Einreise problemlos. Mit dem Fahrrad wäre das zum Beispiel auch überhaupt kein Thema.
Interessant, ja. Machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um jetzt die Konfusion ganz vollständig zu machen. Ja. Warum denn überhaupt Motorrad? War das für euch von Anfang an klar? Ich weiß, mittlerweile bist du der Motorradreisende, aber das war ja vielleicht nicht immer so.
Es ist einfach meine größte Leidenschaft. Es gibt kein Hobby oder keine, es gibt nichts, was ich so sehr mag, wie halt die zwei Dinge, Reisen und Motorradfahren. Ich bin früher schon viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich bin auch schon zu Fuß irgendwie gewandert. Aber Motorradfahren ist halt für mich nochmal so die Extraportion Abenteuer auf das Ganze. Das sieht vielleicht auch jeder anders, vollkommen okay. Aber ich liebe halt das Motorradfahren und das Motorradreisen über alles.
Du hast es ja, glaube ich, sogar geschafft. Du hast Informations- und Kommunikationswissenschaften studiert und irgendwie ist es dir gelungen, sogar deine Diplomarbeit übers Motorrad zu schreiben.
Ja, genau.
Hat ja erstmal nicht offensichtlich was mit dem Thema zu tun.
Ich habe meine, wie hieß das noch, Zwischenarbeit habe ich über Zelte geschrieben und meine Diplomarbeit habe ich tatsächlich über Motorräder geschrieben. Die hieß damals Das Motorrad, eine systematisch-terminologische Untersuchung. Ja.
Eieiei. Na gut, klingt ein bisschen sperrig.
Furchtbar langweilig und für den Arsch.
Na gut, deswegen sprechen wir da jetzt nicht so ausführlich drüber. Du hast vorhin erwähnt, als ihr aufgebrochen seid auf diese Reise, hattet ihr von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wie ist das zu verstehen? Also wart ihr zum Beispiel geübt und geschult darin, Motorräder zu reparieren, weil dass es nun endlos viele Pannen geben würde, das war ja fast abzusehen.
Bedingt. Also ich habe, bevor ich studiert habe, ich habe irgendwann mal ganz früher, als mein beruflicher Werdegang losging, habe ich eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht. Das heißt, ich kann Motorräder so ein bisschen reparieren, ich kenne mich mit Mechanik aus etc. Also das schon, aber naja, ich bin halt jetzt auch kein richtiger Schrauber, ne? Aber ich weiß mir zu behelfen und das ist halt ein sehr großer Vorteil. Man muss improvisieren können und das von Tuten und Blasen keine Ahnung bezog sich darauf auch, ja, dass wir nicht wussten, was wir da beantragen müssen und so, dass wir einfach so blauäugig waren und heute teilweise immer noch sind, so nach dem Motto, komm, wir fahren mal los und gucken, was passiert.
Und genau das, dieses Spontansein, sowohl auf die Reise insgesamt bezogen, als auch auf die Motorräder rumzuschrauben, improvisieren, das kann ja auch so eine Reise beflügeln. Ich weiß, ich denke zum Beispiel an die Leaving-Home-Funktion. Ich weiß nicht, ob du die Truppe kennst.
Die waren
letztes Jahr bei uns beim Weltwach-Festival dabei. Und die haben das ja regelrecht zum Ziel gemacht, Pannen zu erleiden. Die haben sich ja die fehleranfälligsten Karren geschnappt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sind damit aufgebrochen auf große Fahrt gen Russland durch Russland über die lange Distanz mit dem Ziel, möglichst viele Pannen zu erleiden und auf die Art und Weise dann auf Hilfe angewiesen zu sein damit immer wieder in Kontakt zu kommen. Soweit treibt ihr es dann wahrscheinlich aber nicht.
Nein, wir haben das zu Beginn, ich habe das auch schon so erlebt, aber ich habe das nicht bewusst gemacht, sondern ganz einfach, weil ich nicht die Kohle hatte, mir ein gutes Motorrad zu kaufen. Damals die Reise da Cologne, Shanghai, da haben wir haben wir uns bei eBay zwei Motorräder für 1400 Euro oder so ersteigert oder die haben halt so gut wie nichts gekostet und wir sind damit losgefahren, hatten dann dementsprechend auch sehr viele Pannen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ja, das stimmt, man lernt bei Pannen sehr viele Leute kennen und überwiegend tolle Menschen, die Hilfsbereitschaft ist überwältigend, wenn man Probleme hat. Aber ich weiß es auch zu schätzen, wenn man in einer schwierigen Situation ist, an einem schwierigen Ort, beispielsweise in einem Schneesturm auf über 4000 Metern Höhe und am nächsten Morgen muss man weiterfahren. Wenn man weiß, wenn man dann auf den Knopf drückt, springt das Motorrad an, dann ist das schon,
auch ganz nice.
Gutes Gefühl. Ja.
Wollen wir die Pannen mal nicht zu sehr verherrlichen. Ja. Ich glaube, eine ganz kleine Panne gab es ja sogar schon am Tag des Aufbruchs, oder? Ich erinnere mich so vage, was gelesen zu haben. Am Kölner Dom.
Genau,
mit Gänsehaut, weil jetzt geht's gleich los.
Ja, so viel zum Thema Vorbereitung. Alain hatte den Abfahrtstag verpennt. Der dachte tatsächlich, wir würden am nächsten Tag erst losfahren. Das heißt, ich stand da, hab dann gewartet, hab ihn angerufen, ging keiner ans Telefon Und dann habe ich bei seiner Freundin angerufen, die lag im Bett und so, was ist denn los? Was denn für ein Stress? Und da hat sie mir dem Allah das Telefon gegeben und er so, wie, du bist am Dom? Ich dachte, wir fahren morgen. Und meinte er, oh scheiße, ich habe mich vertan, ja, ich komme. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass uns dann morgen in Ruhe losfahren.
Hast du dir da angefangen, Sorgen zu machen, was das für Vorzeichen sind bei so einer großen
Unternehmen? Ja, in der Tat, klar. Und da gab es ja dann auch einige Katastrophen auf der Reise, aber im Nachhinein waren es halt auch geile Geschichten. Ich habe ein Buch über die Reise geschrieben, ja. Cologne, Shanghai. Ja, und das lebt halt auch von den Katastrophen, die unterwegs passiert sind.
Ja, von den Katastrophen und natürlich aber auch dem Ringen im Kleineren. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein kleines Zitat aus eben jenem Buch, Cologne, Shanghai. Und was den Aufbruch anbetrifft, der ja dann nun doch stattfand, wenn auch mit ein bisschen Verschiebung, da schreibst du das Folgende. So geht es eine ganze Weile, während wir stetig Richtung Süden rollen. Es will mir einfach nicht gelingen, den Hebel im Kopf umzulegen. Zu sehr hängen meine Gedanken noch im Alltagstrott fest. Anstatt mich auf die bevorstehenden Abenteuer zu freuen, gehen mir Dinge durch den Kopf, die von zunehmender Altersschwäche zeugen. Ist die Wohnungstür auch abgeschlossen? Habe ich den Herd ausgemacht? Wird man meine Pflanzen regelmäßig gießen? Spießiger könnte es nicht sein. Erzähl mal davon, wie ging es dir in den ersten Tagen und wodurch wurde dann dieser Hebel schließlich doch umgelegt?
Es ist immer noch so, auch heute noch auf Reisen, dass es so meist in den ersten Tagen kommt es einem noch so vor, als würde man einfach hier eine Tour in der Umgebung fahren. Also vor allem bei Reisen, wenn man von der Haustür losfährt irgendwo hin. Ne? Ja. Wenn ich das Motorrad jetzt nach, was weiß ich, Südostasien verfrachte, sieht das anders aus. Aber es kommt einem dann noch so vor, als wenn man abends wieder zu Hause wäre. Man träumt auch so, als wenn man zu Hause wäre. Und dann sind es meistens so kleine Momente, die einen triggern, wo einem plötzlich bewusst wird, was für ein Abenteuer vor einem liegt, wie viel Zeit man noch da hat für das Ganze und dass das Leben in den nächsten Monaten, die man sich Zeit genommen hat dafür, sich einfach nur um das drehen, was man am meisten liebt. Und in dem Moment ist es dann bei mir so, dass ich eine Gänsehaut bekomme oder die Tränen schießen mir aus den Augen und dann, ja, die Reise hat begonnen. Und das ist so ein hochemotionaler Moment, der auch mitverantwortlich dafür ist, dass ich süchtig bin nach dem Ganzen.
Und bei aller Sucht und Euphorie gibt es dann auf der anderen Seite aber auch Momente, und ich rede jetzt nicht von, klar, wenn sich Alain das Bein bricht, dann sind das natürlich Tiefpunkte, aber gibt es auch Momente, in denen du dieses geregeltere Leben daheim vermisst, in denen du es dann doch als Zumutung empfindest, immer wieder dich neu einstellen zu müssen, immer wieder improvisieren zu müssen, zu dürfen?
Ja, definitiv, das gibt's. Ab einer gewissen Reisedauer, also je nachdem, wie lang man unterwegs ist. Ne? Wenn man jetzt eine Woche unterwegs ist und man hat dann schon das Gefühl, oh, ich sehne mich nach dem Alltagstrott, dann macht man vielleicht was falsch und sollte mal über eine alternative Art des Urlaubmachens nachdenken. Aber bei mir auf einer längeren Reise gibt es tatsächlich so Momente, wo man so einen Reiseblues hat. Viele werden das kennen, wo man dann einfach denkt so, boah, jetzt ein Abend auf der Couch wäre auch ganz nett oder einfach nochmal mit Freunden reden. Also so generell das Vertraute vermisst man. Und das sind jetzt nicht unbedingt jetzt Dinge zu Hause, sondern vielmehr Gespräche mit Freunden. So, ja, das ist das, was einem manchmal fehlt. Und da kommt es einem natürlich entgegen, wenn man dann mit jemandem unterwegs ist, mit dem man sich so unfassbar gut versteht.
Wenn du das nicht bist, du brichst da gelegentlich auch allein auf, wie gehst du dann mit diesen Phasen um? Wartest du einfach einen Tag und dann geht es dir von allein wieder besser oder hast du da Methoden, wie du mit dir selbst fertig wirst?
Ich habe noch keine Reise abgebrochen deswegen, aber ich war schon mal nah dran. Das war mal, da war ich mehrere Monate in Japan mit dem Motorrad unterwegs und habe mich irgendwann tatsächlich dabei ertappt, dass ich mit mir selbst in einer anderen Person gesprochen habe. Und da habe ich gedacht so, jetzt wird's Zeit, dass du nochmal unter Leute kommst, weil ich habe selten ein Land erlebt, wo es so schwierig ist, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen wie in Japan. Ich war direkt davor war ich mehrere Monate in Südostasien, Laos, Thailand und Kambodscha. Und wenn man da irgendwo in der Unterkunft ist, trifft man Tausende von Backpackern und so und kann sich unterhalten. Aber in Japan war das halt nicht so. Und da war ich manchmal, habe ich mich schon einsam gefühlt und habe halt auch gemerkt, so, boah, es wird einfach nochmal Zeit, sich einfach nur mal ein nettes Gespräch mit irgendjemandem.
Wie habt ihr übernachtet auf dem Weg gen Shanghai? Wie habt ihr das gehandhabt?
Wir haben das seinerzeit überwiegend so gehandhabt, dass wir wild gecampt haben. Das mache ich auch heute noch. Man könnte sagen, das ist halt das günstigste oder die günstigste Art des Reisens oder des Übernachtens mit dem Zelt. Das Zelt einfach dort aufbauen, wo es einem am besten gefällt. Dort die Nacht verbringen, kostet halt nichts. Ich liebe es aber auch noch zudem. Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt des Abenteuers, an einem schönen Ort möglichst, die sind nicht immer schön, an einem schönen Ort mit einer tollen Aussicht oder so, das Zelt aufbauen, dort die Nacht verbringen. Ich schlafe dann unglaublich gut. Ich bin auf Reisen, fühle ich mich auch immer so. Ich strotze dann echt vor Energie. Und dann stehst du morgens mit der Sonne auf, machst das Zelt auf und dann guckst du entweder auf den Himalaya oder auf den Karibikstrand in Kuba oder sonst wohin. Das ist einfach nur, ja, das ist phänomenal.
Und schon allein, also so geht es mir jedenfalls, schon allein die Suche nach einem solchen Lagerplatz macht ja unwahrscheinlich viel Spaß. Das Erlebnis der nächsten Nacht, des nächsten Abends, des nächsten Morgens mit einem wachen Auge und einem kreativen Blick ja selbst gestaltet. Mit der Entscheidung, wo lasse ich mich jetzt nieder?
Ja, es ist ganz einfach, aber irgendwie auch so elementar. Und da halt dann die Nacht verbringen. Und ich finde das großartig. Manchmal ist es halt auch eine Katastrophe. Kennst du wahrscheinlich auch. Gerade wenn's spät wird, wo man denkt, oh Mann, jetzt brauche ich aber einen Lagerplatz. Und du suchst und suchst und suchst, findest aber nichts und landest dann irgendwo, habe ich auch schon gehabt, auf dem Grünstreifen zwischen zwei Fahrspuren oder irgendwo auf einer Müllhalde oder sonst wo. Also das kann halt auch mal passieren. Es ist nicht immer nur so, wie man sich das romantisch vorstellt. Ah ja, super.
Und manchmal bekommt man nachts dann oder abends auch noch ungebetenen Besuch. Da gab es zum Beispiel bei dir mal eine lustige Begebenheit. In Mariupol war das, glaube ich. Da tuckerte dann irgendwann so ein Truck an mit drei Herrschaften drin. Erinnerst du dich daran?
Ja, das war eine Geschichte, da haben wir da wild gecampt. Danach kam ein Gewitter, wo wir wirklich Todesangst hatten, aber die kamen vorbei und die sahen halt aus wie die übelsten Türsteher und parkten direkt neben uns und wir dachten schon so, wir haben schon taxiert, okay, gegen die hätten wir keine Chance und da fingen die sich plötzlich an, komplett auszuziehen und da dachten wir auch schon, oh mein Gott, was kommt denn jetzt, wir haben uns auf das Schlimmste vorbereitet, aber dann...
Sie hatten auch schon so einen leichten glasigen Blick, hast du, glaube ich, auch einen
leicht glasigen Blick,
also
schon einige Wodka-Infos.
Sie haben auf verschiedenen Ebenen keinen guten Eindruck gemacht.
Ja, auf allen, würde ich sagen. Aber die haben dann ihre Angelsachen angezogen, sind dann zum Wasser und haben geangelt. Und es war so banal, aber das war die erste Reise heute, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr so ängstlich oder würde so schlecht denken. Aber wir haben wirklich gedacht, oh mein Gott, das war's jetzt.
Sehr, sehr gut. Nochmal ein kurzes Zitat, beziehungsweise in dem Fall ist es eher nur eine Formulierung aus dem Buch. Sachverständige für alte Ikonenbilder. Was assoziierst du mit dieser Formulierung?
Das war seinerzeit, wir waren halt in Russland, wir hatten ein technisches Problem an Alains Motorrad. Komischerweise hat er immer die technischen Probleme, das tut mir echt leid.
Vorhin auch schon jemand kommentiert, er ist irgendwie so der Pechvogel unterwegs unter euch beiden. Was
Nein,
ist dann
das
los?
Will ich nicht sagen, vielleicht bereite ich mich besser vor. Nein, Quatsch, er hat da echt mehr Pech, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen war auf der letzten Reise, als ich da eine Panne hatte, war ich auch echt zufrieden, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich mal dran. Nee, auf jeden Fall zurück zu den Ikonenbildern. Alain hatte einen Kupplungsschaden und wir mussten uns eine Kupplung einfliegen lassen. Und es musste repariert werden. Es war auf jeden Fall, hätten wir es nicht mehr geschafft, Russland in der vorgegebenen Zeit zu verlassen, weil wir hatten nur ein Transitvisum und mussten raus. Und dann saßen wir irgendwann total betrübt abends in so einer Hafenkneipe da. Und dann kam irgendein Typ, der schon sehr wichtig aussah. Der hatte einen Bodyguard dabei und dem sah man an, dass er Kohle hatte. Und der setzte sich irgendwann zu uns an den Tisch und fragte, warum wir so betrübt wären. Und dann meinten wir, haben wir ihm das erklärt. Ja, der Stempel fehlt und wir kriegen Probleme hier mit der Einreisebehörde und so. Und dann meinte er zu uns, oh, ist doch überhaupt kein Problem, kommt mit zu mir nach Hause. Ich habe alle Stempel, die du brauchst. Und da sind wir zu ihm nach Hause. Es war natürlich kein Sachverständ, also er war das nicht. Er war irgendwie, der hatte alle Ämter inne, die man sich vorstellen kann. Der hat uns dann einfach, hat so eine Schachtel rausgeholt, da waren dicke, fette Stempel drin, alles voll. Und der meinte zu uns, die sind alle echt. Sucht euch einen aus. Und da habe ich gedacht, okay, der sieht am amtlichsten aus. Dann hat er den Stempel genommen, in den Pass geknallt, hat noch was da reingeschrieben und meinte dann zu uns, ach ja, ganz wichtig, wenn ihr kontrolliert werdet, ihr seid ab jetzt als Sachverständige für alte Ikonenbilder im Land.
Oh Gott. Auf die Idee muss man natürlich auch erstmal kommen, ja. Das ist schon wieder so abstrus, dass es regelrecht glaubwürdig ist, oder?
Ja, aber sowas passiert halt immer wieder auf Reisen, irgendwelche lustigen Anekdoten. Das macht's halt aus.
Ja, das macht's aus. Wobei, es ist natürlich auch immer wieder mühsam, das auch. Du hast in einem Interview mal gesagt, übers Motorradreisen, jeder Kilometer ist hart erkämpft. Warum? Worin bestehen die wesentlichen Härten des Motorradreisens aus deiner Sicht?
Die wesentlichen Härten, da kommt es immer darauf an, wohin man aufbricht. Ich würde sagen, was ich am wenigsten mag, ist Bürokratie. Mhm. Schikanöse Bürokratie, nicht einfach nur Bürokratie, die braucht man, das ist ganz normal, aber es gibt halt Bürokratie, die nochmal eine andere Stufe ist, als man das hier von zu Hause kennt. Schlechtes Wetter über einen längeren Zeitraum kann auch sehr an einem nagen. Mhm. Schlechte Stimmung in der Gruppe kenne ich von anderen Reisen, also mit Alain ist das wirklich noch nicht passiert. Aber es gibt immer wieder so Sachen, dass es einem nicht gut geht. Also das ist ja auch bei jedem anders. Jeder hat ja auch ein anderes Empfinden, ne? Aber es ist nicht so, wie sich das viele vorstellen, dass so ein Tag am Motorrad oder ein Monat oder mehrere Monate auf dem Motorrad immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sind. Also es ist oft so, dass es, wie ich sagte, hart erkämpft ist.
Mitunter ja auch körperlich hart erkämpft, oder?
Also ja, wenn man klar. Also
wenn ich an die Malaya denke, tagelang Geröllpisten, genau 40 Grad, merkt man schon am Arm, was man gemacht hat.
Ja, wenn du bei 40 Grad oder sonst was bei Höhe von, was weiß ich, 5000 Metern oder so kaum noch Luft bekommst, wirklich mit den äußeren Umständen kämpfst, wenn dann noch irgendwas dazu kommt, dass du stürzt und dann bist du halt abends wirklich vollkommen fertig. Also fertiger, als wenn man den ganzen Tag Sport gemacht hätte. Also ist nicht so, dass Motorradfahren oder Motorradreisen vielmehr nicht anstrengend wäre.
Aber jetzt nochmal das Gegenstück, das Plädoyer fürs Motorradreisen, hat es vorhin schon mal angefangen. Was bietet es, das dich entscheiden hat lassen, mehr oder weniger ja dein Leben diesem Thema zu widmen, zu reisen mit dem Motorrad?
Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Das Gefühl von Freiheit habe ich auch so, aber wenn ich auf dem Motorrad sitze, ich sehe, wie der Asphalt unter mir oder der Staub unter mir dahin jagt und ich bin an einem Ort, den ich liebe oder den ich vielleicht einfach nur durchqueren muss und ich weiß, dass noch viel Zeit vor mir liegt, dies zu tun. Das ist einer der Aspekte. Der andere ist, beim Motorradfahren bekomme ich einen super klaren Kopf. Also meine Gedanken sind bei mir und beim Reisen. Ich bin völlig fokussiert auf das, was ich tue. Und oft ist es so, wenn man irgendwelche großen Sorgen hat oder so, gibt's ja immer wieder mal im Leben, sobald man auf dem Motorrad sitzt und möglichst noch reist dabei, dann ist das irgendwann wie weggeblasen, weil man abtaucht in eine andere Welt. Und für mich ist das wirklich das Motorradreisen das Schönste für mich persönlich, was es gibt.
Schön. Ich kann vieles von dem nachvollziehen, wenn auch auf einer viel oberflächlicheren Ebene. Ich habe bisher eine richtige, in Anführungszeichen, Motorradreise in meinem Leben unternommen. Hey. Tatsächlich aber ähnlich wie du, wenn auch nicht ganz so weit, aber auch durch Himalaya von Indien über weite Umwege gen Leh und dann noch so ein bisschen weiter. Ja. Wahnsinniges Erlebnis. Deswegen habe ich mich vor diesem Gespräch hier auch ganz besonders gefreut, mit dir über den Himalaya zu sprechen. Nun habe ich aber wiederum so viel Spaß mit dir und wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Wir wollen auch noch ein paar Zuschauerfragen beantworten, dass ich jetzt mal fies bin und sage, wenn du einverstanden bist, dass wir Himalaya jetzt einfach mal ausklammern und vielleicht nochmal eine extra Runde dazu drehen. Würde mich wahnsinnig freuen, da gibt es ja mehr als genug zu besprechen. Ja, deswegen hier noch schon mal die Message an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich weiß, wir sind jetzt noch nicht auf so viele Fragen eingegangen. Jetzt wäre so langsam ein guter Zeitpunkt. Also wenn ihr Fragen an Erik habt übers Reisen, übers Motorradfahren, lasst jetzt nochmal hören. Gern auch, wenn ihr sie weiter oben schon mal geschickt hattet, schickt sie einfach nochmal, sorry, dann finden wir sie leichter und dann gehen wir das gleich mal durch.
Kommt Leute, stellt mir alle eure Fragen, was wollt ihr von mir wissen? Los geht's.
Jetzt ist die Chance. Was würdest du sagen, Erik, was muss nach all diesen Erfahrungen, du hast jetzt so eine Bandbreite an Höhe und Tiefpunkten erlebt, was muss so ein richtig guter, reizvoller Roadtrip heute für dich bieten, damit er dich reizt?
Diverse Anstrengungen in der Streckenführung. Also wenn es nur über Asphalt gehen würde, wäre auch okay. Aber ich mag es, wenn es hin und wieder auch mal wehtut. Ich finde es schön, zwischendurch auch mal irgendwelche interessante Städte zu besuchen. Kultur ist mir auch sehr wichtig. Menschen kennenlernen ganz weit vorne. Und ja. Essen auch in Verbindung mit Kultur. Die perfekte Reise ist für mich, nach einem harten Tag auf dem Motorrad durch eine traumhafte Landschaft tolle Leute kennenlernen und mit denen ein gutes Essen, landestypisch, genießen.
Wie wichtig ist für dich dieser Abenteuerfaktor und was verstehst du darunter überhaupt?
Das Abenteuer, was verstehe ich unter einem Abenteuer? Ein Abenteuer, ja, ist halt relativ, jeder empfindet es anders. Ein Abenteuer kann für den einen schon die erste Übernachtung im Zelt sein, während der andere aus dem Flugzeug springt, ich setze mich aufs Motorrad und fahre, was weiß ich, im Winter ans Nordkap oder sonst was. Es ist immer relativ, was man macht. Und Abenteuer bedeutet für mich das Entdecken des Neuen auf ein in Verbindung mit Aufregung, Spannung, auf ein für mich angenehmes Level zu bringen. Und ja, einfach nur merken und spüren, dass ich lebe. Dass ich lebendig bin. Und das habe ich in einigen Ländern schon gehabt, wo der Tag auch hart war, wo es gefährlich war, wo ich teilweise sogar dachte, Straßenverkehr in Indien, ich habe überlebt. Und wenn man sowas dann mitmacht, und es war echt toll, dann hat man so, man spürt das Adrenalin und es ist in allen Poren quasi, dass man merkt, so, das Leben ist so geil. Und es lohnt sich einfach mal da rauszugehen, aufzubrechen, das Fremde zu erkunden und auch mal vielleicht über seine eigenen Schatten zu springen, die Schmerzgrenze überwinden. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, was für ihn halt das perfekte Level ist.
Ja, absolut. Und das tun viele, so ist mein Gefühl auch, indem sie sich tatsächlich auch ein bisschen an dir orientieren, an deinen Erfahrungen, an deinen Tipps und Tricks, an deinen Geschichten. Wenn man so sich auf deiner Instagram-Seite umsieht und auch ansonsten im Web, gibt's doch recht viele Fans von dir, die auch schreiben, dass sie wegen dir aufgebrochen sind, inspiriert durch dich zumindest, mit inspiriert, vielleicht auch durch dich zum Motorradreisen gekommen sind. Was denkst du darüber?
Das finde ich immer sehr schön. Das gibt mir nochmal eine Bestätigung, dass ich, keine Ahnung, ob es was Sinnvolles ist. Ich weiß es nicht. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich bekomme so viele E-Mails von Leuten, denen ich mit dem Film, dem Buch oder mit was auch immer geholfen habe, über eine schwierige Phase hinwegzukommen. Krankheit, Trennung. Viele kenne ich mittlerweile, die den Motorradführerschein wegen mir gemacht haben und sagen, das wäre eine absolute Bereicherung in meinem Leben. Ich kenne mittlerweile sogar mehrere Paare, die sich auf meinen Vorträgen kennengelernt und dann geheiratet haben. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Und das macht mich schon stolz. Und auch das ist ein Teil dessen, was ich tue, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Das halt dann auch zu hören und Feedback. Ja, Feedback ist wichtig. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als einen Job zu machen, wo man kein Feedback bekommt.
Ja, wo man in den leeren Raum hineinruft und es kommt keinerlei Echo zurück. Ja.
Genau.
Es gibt viele Fragen zur Zukunft, was deine Projekte anbetrifft. wohin geht's als nächstes? Wann kommt der neue Film? Die Leute wollen wissen, wie es jetzt weitergeht mit dir. Was kannst du davon verraten?
Also, verraten mit Film kann ich noch nicht sagen, weil da sitze ich halt noch dran und ich will nie ein Datum nennen, weil mich das selbst unter Druck setzen würde. Und wenn ich das jetzt zeitnah rausbringen würde, würde das für mich bedeuten, dass ich wieder auf einen ganz wichtigen Aspekt meiner Arbeit verzichten müsste, das Reisen. Und das hat bei mir nun mal Vorrang vor dem Geldverdienen. Und deswegen bin ich jetzt in Kürze, werde ich wieder aufbrechen. Ich kann es ja sagen, die erste Reise wird mich nach Norwegen führen. Und das ist das Ziel, was ich während der letzten Reise, als ich in Afrika war, habe ich natürlich auch viel darüber nachgedacht, was wird die erste Reise sein, die du machst, wenn du wieder zurück in Deutschland bist. Und da kam ich sehr schnell auf Norwegen. Ich wollte nämlich eine Reise machen, A, wo ich lange Distanzen fahren kann. Es sollte nach der Hitze unten in Afrika, sollte es eher ein nordisches Land sein. Es sollte ein Land sein, wo ich wild campen kann. Also ich will so nah wie möglich an der Natur sein. Und ja, danach geht's dann nochmal zweimal nach Asien, aber da sage ich noch nichts Genaues zu.
Ja, das lassen wir noch ein bisschen reifen. Ja, du hast gerade gesagt, das Reisen ist dir wichtiger als das Geld verdienen. Hier gibt's die Frage, wie finanzierst du denn deine Reisen?
Ich finanziere das ja mit meinen Shows. Also ich stehe live auf der Bühne und berichte über meine Reisen. Findet man auf meiner Homepage motorradreisender.de übrigens neue Termine. Ich verkaufe Bücher. Meine Serie Himalaya Calling, die wurde in etlichen Ländern im Fernsehen ausgestrahlt. Die läuft auf Amazon Video. Damit verdiene ich halt mein Geld. Ich schreibe für Motorradzeitungen, ich schreibe für teilweise auch ausländische Reisemagazine. Und so kommt dann halt aus allen Ecken so ein bisschen Kohle zusammen. Ich werde damit niemals Millionär werden, aber ich stehe morgens auf und sehe einem glücklichen und fröhlichen Tag entgegen.
Und was kann es Schöneres geben, als das sagen zu können, tatsächlich. Ja. Welches Land, wird jetzt wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten sein, aber ist ja nicht mein Problem, sondern deines. Welches Land hat dich am meisten fasziniert und weshalb?
Also, ich habe letztens mal, hatte eine Freundin mich gefragt, in wie vielen Ländern ich überhaupt war. Und ich habe das, konnte ich nie wirklich sagen, beantworten. Und da habe ich mir eine App runtergeladen, um das zu checken. Und da bin ich auf 111 gekommen. Und von den 111 Ländern, welche gefallen mir so spontan am besten? In Europa ist es ganz klar Schottland und Norwegen. In der weiten Welt ist es in der Reihenfolge Indien, Japan und Kuba.
Wobei du zu Indien irgendwo mal geschrieben hast, es sei lieber auf den zweiten Blick gewesen, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Ich kann Leute verstehen, die nach Indien reisen und da überhaupt nicht mit klarkommen. Aber ich habe noch nie in irgendeinem anderen Land so herzliche, fröhliche Menschen getroffen, so viele lustige Begegnungen gehabt, dass ich allein deswegen so oft lachen musste und so gut gelaunt war, wie dort. Und ja, die Menschen sind einfach großartig und vor allem auch habe ich in noch kaum einem anderen Land das Gefühl gehabt, so lebendig zu sein wie in Indien.
The Hoff möchte wissen, welches Reiseziel für die erste große Reise besonders empfehlenswert ist.
In Europa schwöre ich tatsächlich aufs Nordkap. Ist für mich persönlich die tollste Reise, die man in Europa machen kann, gerade auch, weil es so weit ist, weil man seine Ruhe hat, den Kopf ausschalten kann. Und das erste Ziel für außerhalb Europas, Marokko ist ganz, würde ich empfehlen. Ach, da gibt's super viele Länder. Das kann man nicht sagen. Kommt ja auch drauf an, worauf man persönlich Bock hat. Aber ist egal wohin. Und wenn du nach Holland fährst und eine gute Zeit da hast, war es eine geile Reise.
Absolut. Es gibt ja auch ein paar Fragen zum technischen Equipment, was so deine Berichterstattung anbetrifft. Wir haben es ja gesagt, du hältst Vorträge, du machst Bücher. Ja. Da geht ja auch so eine gewisse Logistik mit einher, nicht wahr? Man muss irgendwelche Akkus aufladen, man muss nochmal absteigen, die Kamera aufstellen, zurückfahren, wieder dran vorbeifahren, um eben den entsprechenden Shot zu haben. Man muss sich vielleicht auch mal das eine oder andere notieren, um auch für die Texte in den Büchern die Details noch zu wissen. Wie handhabst du das unterwegs, um dabei aber der Gefahr zu entgehen, dann irgendwann nicht nur am Machen zu sein, nicht nur irgendwie mit deinen ganzen Multimedia-Geschichten zu tun zu haben, sondern auch noch wirklich zu reisen? Vielleicht noch als Unterfrage konkret, Bernd aus Montenegro, der fragt hier ganz konkret auch, wie viel Zeit benötigst du zum Film jeden Tag? Also wie teilst du dir die Zeit, die Energie auf?
Also wie viel Zeit das ist, es gibt Tage, da filme ich gar nicht und dann gibt es Tage, da filme ich bestimmt 4 Stunden. Man kann das so nicht sagen, es kommt drauf an, was gerade passiert und was es dort Außergewöhnliches zu sehen gibt. Und zu der ersten Frage, mittlerweile würde ich sagen, hat jeder das Smartphone, ist so mit das wichtigste Utensil, was man unterwegs dabei hat, um Notizen zu machen, um Sprachmemos aufzunehmen oder sonst irgendwas. Ich habe natürlich noch einen Laptop dabei, habe diverse Apps auf dem Smartphone geladen, mache Routenplanung auf dem Rechner. Das sind so die Tools, wenn es um Kommunikation geht oder um Daten. Mhm.
Es gab ja noch zwei Fragen zu deiner Physis. Einmal wurde gefragt, wie hältst du dich fit? Und hier jetzt gerade auch nochmal die Frage, wie bereitest du dich körperlich auf eine neue Reise vor? Da lachst du nur.
Okay, hat seinen Grund, dass das Bild hier unten abgeschnitten ist. Nee, Quatsch. Ich halte mich nicht fit dafür. Also ich mache hin und wieder Sport. Klar, gehe laufen, gehe in die Muckibude oder so, aber jetzt nichts Wildes. Ich mache jetzt keinen Hochleistungssport und vor einer Reise schon mal gar nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf einer Reise allein durch die Ausschüttung der ganzen Hormone, allein aufgrund der Umgebung, das Essen, die frische Luft und so, dass es mir auf Reisen immer, mir geht's so jetzt auch gut, da bin ich sehr dankbar für, aber auf Reisen geht's mir immer noch einen Tacken besser, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin.
Mhm. Wo hattest du die besten Begegnungen in Europa?
Schottland.
Klare Antwort. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum es dir so gut gefällt.
Ja, die sind einfach geil, die Schotten. Ganz einfach, Punkt.
Die Schotten sind einfach geil. Ja, du bist auch geil. Wir haben es jetzt auch schon langsam geschafft. Es macht riesig Spaß mit dir.
Echt? Schon?
Wenn du jetzt, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei und wir wollen ja noch ein bisschen Munition behalten dann für die zweite Runde. Die habe ich dir hier schon abgeluchst, die Zusage. Da kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Was würdest du sagen, wir haben ja vorhin auch über die Anfänge deines intensiveren Reisens zumindest gesprochen, dann nachdem du gekündigt hattest. Mhm. Gibt es diesbezüglich im Vergleich heute was, das du anders machst? Wo du anders reist, anders über das Reisen denkst? Dich, weiß nicht, anders vorbereitest, unterwegs anders drauf bist?
Nee, und das habe ich mir zum Glück auch beibehalten, dass für mich das Reisen im Vordergrund steht, weil ich das so sehr liebe. Es gibt Phasen, wo ich mich auf Social Media zurückhalte, dann poste ich halt mal eine Weile nichts. Ich bin nicht derjenige, der ständig irgendwie irgendwas rausbringen muss oder so. Ich will das genießen, das Reisen. Und wenn ich irgendwann mal das Gefühl hätte, mir macht das keinen Spaß mehr und ich muss wieder aufbrechen, weil ich ja davon lebe, dann würde ich sofort was anderes machen. Also mir ist es ganz wichtig, dass das hier wirklich, solange ich atmen kann, am besten mein Lebenselixier bleibt.
Und das ergibt natürlich total Sinn und ist aber wahnsinnig schwer, nicht wahr? Also eine Leidenschaft zum Beruf zu machen und dann die Tatsache, dass man nun mal davon lebt und damit dann auch irgendwann kommerzielle Anforderungen einhergehen, diese kommerziellen Gesichtspunkte eben nicht die Überhand gewinnen zu lassen, sondern dem treu zu bleiben, was diese Leidenschaft ursprünglich mal befeuert hat.
Ja, genau. Und da musst du aufpassen und da musst du, gerade wenn man das schon so lange macht, du musst das in Einklang miteinander bringen. Ich kenne einige Leute, die aufgrund diesen Druckes gescheitert sind, und mit gescheitert meine ich, die haben ihre Reise abgebrochen, weil bei denen im Vordergrund stand, keine Ahnung, die sind, bevor sie aufgebrochen sind, hatten die ihre T-Shirt-Kollektion fertig, die hatten dem Kind einen Namen gegeben, alles war vermarktet, Sponsoren wurden an Land gezogen und dann fährst du los und du stellst plötzlich fest, hey, das hat eigentlich gar nicht mehr viel mit Reisen zu tun, sondern ich bin hier nur noch im Stress, weil ich abliefern muss, weil ich posten muss etc. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Man sollte das Reisen einfach genießen. Das ist ja eine der schönsten Dinge der Welt, wirklich rausgehen, entdecken. Wenn man dann nur noch damit zu tun hat, auf dem Smartphone irgendwelche Kack-Apps zu bedienen und die anderen Leute bespaßen, dann macht das ganz schnell keinen Spaß mehr. Gibt natürlich Selbstdarsteller, denen das wichtiger ist als das Reisen selbst, aber nun gut, die soll es halt.
Oder denen vielleicht auch genau das Spaß macht, dann sei es ja vielleicht auch.
Ja, auch, in Ordnung. Ist ja auch okay, ja. Aber für mich ist nun mal das Entdecken, das Draußensein, Menschen kennenlernen, unterwegs sein, steht ganz klar im Vordergrund. Natürlich muss man da auch gucken, dass das Geld reinkommt, weil du musst das Ganze ja auch irgendwie finanzieren, ne? Aber keine Ahnung, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nee, absolut Gewinnmaximierung hier ist angesagt.
Ja, ich nehme es dir ab, die Einstellung, und respektiere sie auch. Denn ich weiß, ich habe, bevor ich mich jetzt mit dem Thema Podcasten beschäftigt habe, dann irgendwann vor ein paar Jahren auch das ein oder andere Reisebuch geschrieben, mit einer großen Leidenschaft das auch gemacht, konnte damit auch so mit Mühe und Not den einen oder anderen Trip finanzieren, der notwendig war, um diese Bücher zu schreiben, hätte aber nie davon wirklich leben können und sonstige Rechnungen, Miete und so weiter bezahlen können und auch wollen. Ich wurde dann immer gefragt, warum machst du das denn nicht beruflich? Läuft doch irgendwie ganz, ganz okay und macht dir ja Spaß, macht doch die Leidenschaft zum Job. Und ich hatte damals immer die Angst, dass sobald ich eben davon abhängig bin, dass Geld reinkommt, eben ein wesentlicher Teil dieser Leidenschaft abhanden kommen würde. Ich habe es eben gerade genossen, auch bei den Themen, die ich mir damals ausgesucht habe für die Bücher, mich überhaupt nicht von kommerziellen Gesichtspunkten leiten zu lassen, sondern über irgendwelche Nischenthemen zu schreiben. Ich habe allein 3 Bücher über Laos geschrieben, warst ja auch unterwegs. Ja. Das ist jetzt nur nicht unbedingt das Thema mit dem offensichtlichsten Bestseller-Potenzial, lag mir damals aber am Herzen und hat mich wahnsinnig bereichert. Deswegen freut es mich zu hören, dass du das beides wunderbar unter deinen Hut bekommst.
Ja, von Büchern leben ist generell schwer, ne? Überhaupt
ja, das
heute
ist natürlich jetzt noch schwerer geworden seither. Ja.
Ja, in der heutigen Zeit ist es wirklich verdammt schwierig, von dem Ganzen zu leben. Ich bin auch froh, dass ich das schon eine Weile mache und weiß, was ich zu tun habe. Aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, am Ende des Monats möglichst viel Geld auf dem Konto zu haben, sondern eher darum, ja, möglichst viele Kilometer gefahren zu sein.
Sehr, sehr schön. Das ist fast schon ein gutes Schlussstatement. Eine Frage schiebe ich aber nochmal nach, weil die mir ganz gut gefällt. Die kam ja als Private Message an mich. Alex möchte wissen, was war deine schlimmste Nacht auf Reisen?
Da gab es einige. In Afrika habe ich jetzt ein paar Mal vor wilden Tieren echt Angst gehabt. Aber die schlimmste Nacht war einmal im Himalaya, wo du ja auch gewesen bist, auf einer Höhe auf dem Manali-Leh Highway, eine Zwischenübernachtung bei minus 18 Grad ohne entsprechende Ausrüstung. Nachts immer wieder aufgewacht aufgrund der Höhe, keine Luft bekommen, Panik geschoben. Das bei der Kälte war der Horror.
Glaube ich gern. Wir haben genau diesen Highway auch genommen. Nicht bei solchen Temperaturen. Deswegen bin ich gespannt auf die ganze Geschichte. Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung. Die gibt es dann irgendwann demnächst mal in unserer zweiten Runde zum Himalaya ganz speziell. Werden wir uns nochmal unterhalten. Wer das nicht verpassen möchte, der folgt uns am besten beiden, sowohl dir bei Instagram als auch Weltwach. Im Zweifel auch gern dem Weltwach-Podcast in der Podcast-App der Wahl. Da wird das Ganze dann auch nochmal als Audio-Variante erscheinen, sowohl dieses Gespräch hier als dann auch Himalaya Calling, spezial das zweite Gespräch mit dir. Jetzt danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute Abend und natürlich allen, die dabei waren, zugeschaut haben, Fragen gestellt haben. Schön, dass es so viele von euch waren. Momentan sind wir bei 150. Echt toll. Freut mich sehr, dass es offenbar so gut angekommen ist. Liegt natürlich alles bei dir, lieber Erik. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ich habe zu danken. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch darüber zu erzählen. Zu erzählen ist für mich immer wieder ein Erlebnis oder macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich danke euch allen, die meinen Reisen seit vielleicht schon so langer Zeit folgen und finde es toll, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt. Dankeschön.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Erik Peters über seine Motorradreisen und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und die gute Nachricht ist, das wurde ja im Gespräch auch deutlich, Erik bricht seit vielen Jahren immer wieder auf zu ausgedehnten Motorradreisen in alle Welt und dementsprechend gibt es auch mehr als genug Stoff für weitere zukünftige Gespräche mit ihm. Lasst mich also gern wissen, ob ihr darauf Lust hättet. Zum Beispiel in der Apple Podcast App, bei den Reviews oder auch in den Spotify-Kommentaren auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Und wenn man wie Erik immer wieder für längere Zeit ins Ausland aufbricht, dann ist das natürlich nicht nur ein Privileg und ein aufregendes Abenteuer, sondern dann geht das auch mit viel Vorbereitung einher. Klar, zur Route, zur Ausrüstung und so weiter und so fort, aber auch was das Thema Absicherung anbetrifft. Und genau darüber, wie man eine solche längere Reise, ob nun via Motorrad oder auch auf andere Art und Weise, wie man die angeht und wie man sich dabei richtig absichert, darüber spreche ich jetzt mit Frank Wegner von der ERGO Reiseversicherung, die diese Folge freundlicherweise als Sponsor unterstützt. Hallo Frank, willkommen bei Weltwach. Hi.
Hallo Erik, genau, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank.
Ja, schön, ich freue mich auch. Direkt mal zum Einstieg die Frage, bist du selbst eigentlich Motorradfahrer?
Ich muss gestehen, ich bin kein Motorradfahrer.
Keine
ich
Schande.
Bin zwar total fasziniert vom Fahrgefühl und auch von den Maschinen, aber tatsächlich selber dann eher mit dem Auto oder wandernd unterwegs.
Hast du mal irgendeine Art von Roadtrip unternommen mit dem Auto?
Also ich bin tatsächlich ein großer USA- und Kanada-Fan. Aha. Und da bietet sich natürlich aufgrund der großen Entfernung nicht nur der Flieger, sondern eben auch das Auto an. Mhm. Und mag da eben auch so die Mischung aus wirklich unberührter Natur, aus Städten, tollen Sehenswürdigkeiten, Muss auch gestehen, ich bin Disney-Fan. Das heißt, irgendwo auch da bleibt immer irgendwo ein Freizeitpark auf der Strecke in meinem Roadbook dann mit dabei. Und ja, da muss ich sagen, nutze ich das natürlich auch gern, das Auto, und erkunde das Land darüber.
Ach schön, ja. Naja, Erik Peters war jedenfalls mit dem Motorrad unterwegs, im Himalaya, in Schottland, an vielen anderen Orten. Und meine größte Motorradreise bisher, also ich bin auch offiziell kein Motorradfahrer, ich habe bisher eine nennenswerte Motorradreise unternommen, aber die hat es direkt damals in sich gehabt. Die ging, ähnlich wie bei Erik auch, in und durch den Himalaya. Ist auch schon etliche Jahre her. Und also, wenn ich ehrlich bin und zurückblicke, so richtig viele Gedanken zum Thema Absicherung habe ich mir damals nicht gemacht. Deswegen die Frage, wie sollte man denn aus deiner Sicht ein solches Reiseprojekt unter Aspekten der Absicherung am besten angehen und durchdenken?
Also ich glaube natürlich, was jeder, der sich mit so einem Abenteuer beschäftigt, bewegt, ist natürlich erstmal sowieso, ich muss mich auf das Land konzentrieren, also natürlich, was für ein Klima, was für Streckenverhältnisse habe ich dort, auf was für Sicherheitsmaßnahmen muss ich vor Ort achten, habe ich dort gewisse Risiken, was natürlich der schöne Part ist in einer Reiseplanung, geht natürlich weiter zum Reisegepäck, ne? Was muss ich mitnehmen, ist es schwer, ist es leicht, regensicher, was brauche ich für die Kälte, und ich glaube, jeder, der gerade lange unterwegs ist, kennt da die Herausforderungen von entweder nicht trocknender oder schnell trocknender Wäsche, von, wirklich jedem Gramm, was zählt beim Gepäck. Mhm. Aber natürlich auch aus unserer Sicht, wo wir schauen als Versicherung, merken wir natürlich schon auch immer so den Blick auf die Gesundheit, dass man natürlich auch einfach merkt, muss ich grundsätzlich verschreibungspflichtige Medikamente mitnehmen. Ja, und macht es da zum Beispiel auch Sinn, vorab eine Bestätigung vom Arzt zu bekommen, weil ich glaube, keiner möchte irgendwo am Zoll stehen und ein Päckchen bunte Tabletten auspacken müssen und nicht erklären können, wofür man sie denn jetzt braucht. Und
das
da
ist
es natürlich einfacher. Ich habe irgendwo ein Schreiben dabei, wo ich einfach belegen kann, das ist genau auch für die Dauer des Aufenthaltes. Also viele vergessen auch manchmal, wenn ich sage, okay, ich brauche jeden Tag eine Tablette und ich plane vielleicht tatsächlich eine Langzeitreise, dann kommt da vielleicht auch eine Anzahl zusammen, wo erst recht ein Zollbeamter stutzig wird. Also auch hier sollte ich auf jeden Fall immer so ein Auge drauf haben. Grundsätzlich ist natürlich auch eine Sache, brauche ich Impfungen? Ja, einfach sind sie sowieso vorgeschrieben, das kann man sehr schnell nachlesen, oder mache ich mich vorher tatsächlich nochmal mit einem Reisemediziner oder dem Tropeninstitut schlau, was auch einfach sinnvoll ist, weil ich mir gerade auch, egal ob Motorrad, ob ich wandere, aber theoretisch kann es mir natürlich auch bei jedem Ausflug passieren, dass ich mir irgendwo was aufratsche, sich eine Wunde entzündet und das vielleicht sinnvoll ist, oder kann ich vielleicht doch gebissen werden von irgendeinem Tier vor Ort, und da macht es natürlich schon Sinn, wenn man eben auch die richtigen Impfungen schon vorab mitnimmt. Und ich glaube, was ich noch, ich komme so ein bisschen aus der Reisebürozeit, bin gelernter Tourismuskaufmann.
Aha,
ja. Und wenn das vielleicht auch nicht die eigenen, gerade bei den Motorrädern, die eigenen Maschinen sind, was mich immer so oft auch bewegt hat, dass doch viele auch so ein bisschen die eigene Einschätzung, was sie schon können oder was sie für Maschinen gerade bei Motorrädern bewegen können, ein bisschen von der Realität abweicht. Also ich verstehe natürlich, dieses Once in a Lifetime mit einer Goldwing oder einer Harley über die Route 66 zu fahren. Mhm. Aber manchmal hat man sich die Person dann auch angeschaut und hat gedacht, die Maschine wiegt ein Vielfaches von dir, ohne die Fitness zu kennen. Aber man muss natürlich sich auch mal bewusst werden, was ist, wenn das Ganze mal umkippt? Ja, kann ich das aufheben? Kann ich das wirklich handeln? Und was habe ich für Herausforderungen, gerade wenn es vielleicht auch noch Offroad ist, die mich mit so einer Maschine dann einfach noch mal vor Ort erwarten?
Ich fühle mich ein bisschen ertappt und angesprochen in Bezug auf meine Selbstüberschätzung damals im Himalaya. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gute Punkte dazu, was im Bereich der Vorbereitung alles so zu bedenken ist, also ganz viele Sachen vom Packen über Impfungen, realistische Selbsteinschätzung und so weiter und so fort. Aber klar, zu alledem kommt dann natürlich eben auch das Thema Versicherungsschutz mit hinzu. Und da bist du ja nun mal ein idealer Ansprechpartner. Auch wenn Versicherung, muss man vielleicht auch ehrlich sagen, ich hoffe, damit verletze ich auch deine Gefühle nicht, Versicherung ja auch ein Thema sind, womit sich die wenigsten so richtig gern beschäftigen. Und oft ist es ja auch etwas undurchsichtig. Deswegen, wie gesagt, ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, das jetzt hier einmal anzusprechen und etwas klarer zu machen. Nehmen wir doch vielleicht mal ganz konkret die Ergo-Reiseversicherung. Wenn ich eine längere Auslandsreise plane, gegebenenfalls vielleicht auch durch mehrere Länder hindurch. Wie gehe ich da am besten vor, um die richtige Versicherung zu finden? So simpel es ja an sich auch klingt.
Genau, also wie du schon sagst, genau, das schönste Thema ist es natürlich in der Regel nicht. Also Routen planen und Sehenswürdigkeiten planen machen auf jeden Fall mehr Spaß, und Es ist so ein bisschen wie der Regenschirm, den man auf jeden Fall dabei haben sollte, aber im besten Fall natürlich nie braucht. Und das ist natürlich auch das, was wir jedem wünschen, der zu seinem Abenteuer aufbricht. Man muss erstmal auf jeden Fall schauen, viele haben ja teilweise schon eine Reiseversicherung. Wir haben ja auch das Wort im Namen als Ergo-Reiseversicherung und kommen ja auch aus dem reinen Tourismus- und Urlaubssektor, also klassisch 14 Tage in Mallorca, ein Städte-Musical-Trip, all diese Dinge, die man ganz normal macht. Und wenn ich so bis circa 6 Wochen unterwegs bin, dann reichen in der Regel auch diese klassischen Reiseschutzprodukte aus. Vielleicht auch an der Kreditkarte, auch bei einem Mitbewerber. Jahresversicherung gibt es ja auch für beliebig viele Unternehmungen. Aber sobald ich eben besonders lange unterwegs bin, reicht es eben nicht mehr. Und dafür haben wir uns tatsächlich ein eigenes Produkt nochmal ausgedacht, was eben für Langzeitreisen gilt. Das heißt also wirklich, bei uns bis 2 Jahre kann ich unterwegs sein und kann mich dementsprechend absichern mit besonderen Prämien.
Und das geht also in der ganzen Welt, ja? Also ist nicht auf bestimmte Länder limitiert?
Exakt, das ist tatsächlich auch genau das richtige Stichwort für den ersten Punkt. Also ich muss natürlich erstmal wissen, wohin geht's überhaupt? Mhm. Für welches Land ist es wichtig? Wir nennen das Geltungsbereich in der Versicherung. Das heißt, hier muss ich schauen, bin ich nur in Deutschland unterwegs? Bin ich europaweit unterwegs? Bin ich in den USA und Kanada unterwegs? Oder habe ich natürlich Mischungen drin, also ich fange in Südamerika an und fahre aber dann im Endeffekt gen Norden, bis ich irgendwann Nordamerika erreiche, dann nimmt man immer genau den Bereich, wo ich am längsten unterwegs bin, wo der größte Anteil dementsprechend ist. Dann ist es für uns in einigen Produkten wichtig, tatsächlich, wie alt der Kunde ist. Also wir müssen auch ein bisschen auf das Geburtsdatum schauen. Heißt jetzt nicht, dass wir zwingend ältere Leute benachteiligen, aber wir haben zum Beispiel auch teilweise günstige Prämien für junge Abenteurer, weil wir merken, dass da auch ein sehr großes Bedürfnis besteht, dass natürlich junge Leute nach dem Abi oder grundsätzlich nach dem Studium oder im Studium ins Ausland gehen wollen und dort etwas erleben möchten. Und dann natürlich ganz entscheidend, die Länge. Einfach, wie lange bin ich unterwegs? Ist es tatsächlich vielleicht nur für 1 Monat, für 2 Monate oder will ich tatsächlich ein Jahr oder länger unterwegs sein? Und das Charmante bei uns ist tatsächlich, wir berechnen es dann eigentlich, als würde man einen langen Urlaub machen. Das heißt, wir brauchen keine Gesundheitsprüfungen. Wir müssen nicht wissen, was für Vorerkrankungen es gibt, sondern der Kunde hat tatsächlich hier ganz einfach die Wahl, mit diesen 3 Kriterien, die er auswählt, ein Produkt zu bekommen. Und dann muss er sich überlegen, was braucht er für ein Produkt? Das ist tatsächlich dann die Frage, was will ich absichern? Der Klassiker, den die meisten kennen aus ihrem Urlaubsbereich, ist die Reiserücktrittsversicherung. Die gibt es natürlich auch für Langzeitreisen, je nachdem, ob ich Flüge vorher buche, buche ich schon Übernachtungen vorab. Vieles wird sich wahrscheinlich dann erst vor Ort ergeben. Einige planen gar nicht so weit im Voraus, sondern schauen einfach von Tag zu Tag oder von Stadt zu Stadt, wo es dann hingeht. Mhm. Aber tatsächlich, hier muss ich einfach schauen, wie teuer sind die Kosten, die ich habe, zum Beispiel eben für den Flug, den ich habe. Der Vorteil hier ist, diese Versicherung ist dafür da, wenn ich schon vor der Abreise erkranke, also wenn ich tatsächlich gar nicht erst zu meinem Abenteuer aufbrechen kann, oder aber natürlich, wenn ich vor Ort bin und abbrechen muss. Es ist auch eine Art Rücktritt, nämlich während der Reise. Und es könnte zum Beispiel passieren, dass hier vor Ort in meiner Wohnung oder in meinem Haus es einen Wasserrohrbruch gibt oder einen Einbruch und ich muss zum Beispiel wirklich meine Reise abbrechen, weil ich nach Hause muss. Kann natürlich auch ein Todesfall sein, was auch immer. Aber dann würden wir eben auch die Mehrkosten für ein neues Flugticket bezahlen. Das heißt also, hier geht es rein um die Reisekosten. Der nächste und für uns wirklich tatsächlich der wichtigste Baustein, obwohl man nicht gerne dran denkt, ist die Auslandskrankenversicherung. Das heißt also alles, was sich um das Thema dreht, wenn ich im Ausland krank werde oder ins Krankenhaus muss. Und hier ist es eben dann eben entscheidend, dass man die Kosten für den Arztbesuch erstattet bekommt, übernommen bekommt oder natürlich auch bei einem Krankenhausaufenthalt einmal die Hilfe von unserer Seite, dass ich auch das richtige Krankenhaus eventuell finde oder aber auch, dass direkt die Kosten erstattet werden. Und ich sag mal, im allerkritischsten Fall wäre es dann auch der sogenannte sinnvolle Rücktransport. Das heißt, wenn ich wirklich merke, ich kann vor Ort einfach nicht behandelt werden oder fühle mich dort auch nicht wohl, bin transportfähig, dann holen wir eben auch die Person wieder zurück nach Deutschland, damit sie hier weiter behandelt werden kann. Also auch das ist ein sehr großer Faktor und genau diese Kosten sind tatsächlich nicht kalkulierbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das eben mit abschließt, weil beim Reisepreis, da geht man immer mal von aus, das habe ich irgendwo ja vorher kalkuliert und bedacht und habe es irgendwo auf dem Konto. Aber tatsächlich bei diesen Kosten, was durch eine Krankheit oder einen Unfall vor Ort passieren kann, das ist eben nicht kalkulierbar, weil es oft viele kleine Bausteine sind von einem Krankenwagen, vielleicht sogar ein Hubschrauber, eine OP, Folgebehandlungen. Da ist es einfach wichtig, dass man eben die Krankenversicherung mit abschließt.
Du hast gerade darüber gesprochen, wie es läuft, wenn wir schlimmstenfalls vor Ort tatsächlich krank werden, im allerschlimmsten Fall zurück nach Hause sogar fliegen müssen. Aber es gibt ja natürlich auch die Option, dass wir eben doch vor Ort uns Hilfe beschaffen können, was ja aber manchmal in fernen, fremden Ländern mit anderen Sprachen gar nicht so leicht ist. Ich glaube, ihr habt da ein Produkt oder ein Service, den AirDoktor. Hab aber noch nicht so ganz verstanden, was das genau ist.
Genau, du sagst es. Also einmal natürlich kann man unsere Notrufzentrale anrufen, die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche da und hilft natürlich auch gerade in fremden Sprachen, weil wie du sagst, selbst wenn ich der Sprache mächtig bin, vielleicht wenn es ein Notfall ist, fehlen einem wirklich die Worte, wie man es dann so gerne sagt, also regelrecht die Worte. Was sonst so ist, ich habe freie Arztwahl, ich kann zu jedem Arzt gehen, strecke das mit meiner Kreditkarte vor und kann das einreichen. Hierfür haben wir tatsächlich auch eine App, die der Kunde kostenlos mitbekommt, die ERV Travel and Care App, und kann den Schadenfall darüber einreichen. Aber noch praktischer ist tatsächlich der von dir angesprochene AirDoktor. Es ist ein Service, in dem ich in der App sofort schauen kann, welchen Arzt benötige ich, dass ich auch den richtigen finde, weil ich brauche vielleicht nur einen Zahnarzt, kann dann tatsächlich einen Termin direkt mit dem Arzt vereinbaren. Das fängt beim Videocall an, wenn ich nur eine Beratung brauche, weil manchmal möchte ich mich gar nicht aus meinem Hotelzimmer oder dem Zelt wegbewegen, bis aber hin, dass ich direkt den Termin fest buchen kann. Und das Charmante ist, sobald ich den Termin bestätigt bekommen habe, weiß der Arzt ja im Endeffekt, dass der Kunde bei uns versichert ist. Das heißt, ich muss gar nichts mehr vorstrecken. Ich muss keine Dokumente oder Papierkram mehr erledigen und einreichen. Das läuft alles automatisch im Hintergrund und ich kann im besten Fall dann meine Reise weiter antreten, ohne dass die Kreditkarte belastet worden ist und ohne dass ich noch Papierkram im Kopf habe und irgendwelche Belege noch mit auf die Reise als Souvenir nehmen muss.
Schön, das klingt sehr praktisch, ja. Und wer nun wissen möchte, was das alles genau kostet, wie das funktioniert, welche Pakete es bei euch gibt, der kann, glaube ich, ganz gut auf eure Website gehen. Da gibt es einen Kalkulator, einen Online-Rechner, habe ich gesehen. Also auf ergo-reiseversicherung.de, richtig?
Exakt, so ist es. Genau, da haben wir tatsächlich einen Online-Rechner, wir nennen es Buchungsassistent, und er macht genau das, was so wie er heißt. Er hilft mir im Endeffekt ganz schnell, das beste Produkt zu finden und auch eben wirklich zu berechnen, wie teuer kostet oder wie teuer ist denn im Endeffekt nachher mein Reiseschutz für meine Reise. Das heißt, hier kann ich auswählen, welche Produkte will ich haben, gebe dann wirklich diese Kenndaten ein, wie lange bin ich unterwegs, wie alt bin ich, und dann schmeißt mir das System auch direkt den Preis raus, sodass ich schauen kann, passt das in mein Reisebudget, beziehungsweise ist es mir das wert, und das sollte es dann, und kann es darüber auch ganz schnell abschließen online und habe innerhalb von 2 Minuten das Ganze dann auch schnell zur Hand. Und das Schöne ist, bei der Krankenversicherung sogar bis vor Abflug. Also hier gibt es keine Abschlussfrist. Bevor ich im Endeffekt in den Flieger steige, kann ich es noch abschließen. Also selbst wenn es auf meiner Checkliste ganz weit unten steht und ich vieles vergessen habe, das kann ich tatsächlich noch bis vor Abflug abschließen.
Schön. Dann haben wir jetzt also hier ein Thema gewürdigt und etwas durchdekliniert, das, wie gesagt, vielleicht nicht zu den liebsten Beschäftigungen gehört für viele, die eine Reise planen. Ich habe hier auch provisorisch mal die Zähne zusammengebissen, aber es hat gar nicht wehgetan. Im Gegenteil, es war sehr nett mit dir. Deswegen vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Vielen Dank, Frank.
Sehr gerne. Freut mich, dass ich da einen Einblick geben konnte. Und wie gesagt, auch wenn das Thema nicht so spannend ist, ich glaube auch, jeder ist dankbar, wenn er im Endeffekt den Schutz hat. Und im besten Fall braucht man ihn ja wirklich nicht und kann das Abenteuer in vollen Zügen und gesund erleben.
Ganz lieben Dank dir.
Danke fürs Gespräch.
Ja, und das war's dieses Mal von Weltwach. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.